Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Was zum letzten Mal 1962 in der Amateuroberliga begann, hat seine Fortsetzung gestern Nachmittag gefunden. Werder gewinnt auswärts gegen Holstein Kiel und die Störche. Das gute alte Bringertier liefert 3 Punkte, beziehungsweise ist ja die Frage, hat Werder das selbst getan nach einer reifen und einer geschlossenen Leistung, die wir gesehen haben auf dem Feld? Ja, und damit moin zum Nachspiel da. Ich freue mich, dass ihr alle am Start seid. Im WhatsApp-Kanal bei uns, den ihr mit euren Fragen und Meinungen über die 0160982 1, 3 mal die 8 und die 4 erreicht. War es ja gestern so ein bisschen wie nach den Ferien im Bewertungsportal von Holiday Check. Wenn es nicht schimmelt oder der Service nicht grob fahrlässig daherkommt, dann bleibt die Tastatur kalt. Ich sehe euch das nach. Soll aber eben auch heißen, vor einer Woche konnte ich eure Beiträge kaum sichten. Heute war das wieder möglich. Aber das ist ja ein gutes Zeichen, wenn die Werder-Seele auch mal Ruhe hat. Zu analysieren gibt es dennoch viel und wir werden vor allem klären, warum Laien bei Ole Werner gestern keine Chance hatten. Fest angestellt und damit safe in der Aufstellung ist mein Deichstubenkollege Bjarne Vogt. Moin du, ich weiß, du sitzt auf Umzugskartons, hast ja gerade den Transfer hinter dir und wir wissen alle, der erste Traum in der neuen Wohnung geht in Erfüllung. Du hast hoffentlich vom Bremer Rathaus geträumt und vom Balkon.
Moin Alex, grüß dich. Vielen Dank erstmal. Also selten so viel gelacht in der Anmoderation schon. Sehr, sehr, sehr schön hast du es gemacht. Ja, ich sitze hier tatsächlich noch in der neuen Wohnung, ist alles noch sehr, sehr frisch gerade. Du hast es schon angesprochen, es ging auch in der ersten Nacht tatsächlich in den Träumen rund um Werder. Ich glaube allerdings, wenn ich das laut erzähle, dann krieg ich Ärger mit dem Verein selbst. Es ging nämlich, ich habe so ein bisschen irgendwie von internationalen Nächten geträumt. Aber gar, ich weiß gar nicht warum. Irgendwie kam das heute Abend oder heute Nacht und bekanntlich ist das ja meistens, wird es ja irgendwann wahr. Aber ob das jetzt die Saison schon wird, ich will mich da nicht jetzt in die Nesseln setzen, aber es war auf jeden Fall eine gute erste Nacht, sagen wir mal so.
Du hörst aber das Raunen aus dem Nirvana gerade, ne? Also von der Community.
Deswegen, bitte seht's mir nach. Also es geht nur um Träume, ne? Es ist eine Parallelwelt. Nicht, dass ich jetzt hier schon wieder, ach, jetzt fängt er mit Europa schon wieder an. Ging nur um Träume.
Die denken sich jetzt alle, hat der irgendwie den Umzugskarton noch auf der Birne sitzen? Also der hat tatsächlich in den ersten 2 Minuten des Podcasts Europa in den Mund genommen.
Ja, Entschuldigung. Es tut mir leid. Bitte lass uns jetzt wieder über was anderes reden. Ist mir auch ein bisschen unangenehm jetzt. Aber du hast mich danach gefragt. Wenn du mich fragst, kriegst du immer eine ehrliche Antwort.
Ja, ich hoffe, in deiner neuen Wohnung sind nicht allzu viele Fenster, aus denen du dich lehnen kannst. Aber gut, das nehmen wir erstmal so. Ich meine, ich träume ja auch immer wieder von Werder. Ich darf das auch offen gar nicht sagen, wovon ich so träume. Also manchmal auch von einzelnen Akteuren. Marco Friele kam vor kurzem vor, mehr sage ich nicht. So, ja. Klar ist, statt Schränke zu rücken, konntest du dir gestern filigrane Füßchen anschauen. Werder mit wirklich 2 absoluten Traumtoren durch Duxch und Agu, aber eins nach dem anderen, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. 2 Wochen Pause scheinen ja richtig gut zu tun und in der Zwischenzeit war ja auch richtig was fürs Herz dabei. Erstmal ein dicker Glückwunsch, weil das haben wir noch nicht rübergesendet aus diesem Podcast, an die Frauen zum Einzug ins DFB-Pokalfinale. Was für ein Spiel, meine Herren und Damen.
Und, ja, absolut.
Und adios Diego, auch das ging wirklich unter die Haut. Endlich mal schöne Erlebnisse am Osterdeich nach der Durststrecke, die wir bei Oles Jungs gesehen haben. Das Spiel gegen Leverkusen mal ausgenommen. Aber back to business. Ich frage mich ja, welche Mannschaft ist denn da gestern angereist in Kiel nach der längeren Länderspielpause eben und nach dem Spiel gegen Gladbach? Da war ja der Frust recht groß. Konnten denn die 2 Wochen Training und Besinnung auch gut genutzt werden, Bjarne?
Absolut, absolut. Das war schon unter der Woche zu spüren. Also wenn man beim Training war, das war wirklich, Ole Werner hat es am Donnerstag an der PK gesagt, es war eine richtig gute Energie da. Also man hat allen angemerkt, es wurde jetzt ja nicht 2 Wochen durchtrainiert, ne? Ein paar Spieler waren bei der Nationalmannschaft, aber ansonsten hatten die Spieler auch ein freies Wochenende, halt über dieses Diego-Frauen-Wochenende. Und die meisten waren ja auch gar nicht in Bremen. Also wirklich, Niklas Stark war golfen in Italien, hat er uns erzählt, ne? André Silva war surfen in Portugal. Also die haben dann auch sich einfach mal sozusagen freies Wochenende gemacht und irgendwie hat das was mit den Köpfen getan, dass die wieder wiedergekommen sind und ein bisschen befreiter wirkten. Wie gesagt, Niklas Stark haben wir am Dienstag unter der Woche schon gesprochen, der meinte auch, hey, das war mal wichtig irgendwie so. Das kann vielleicht, denn was heißt der Fan von außen, der denkt sich, ja, die müssen jetzt noch 2 Wochen durchtrainieren nach diesem schlechten Start. Aber wir haben jetzt 2,5 Monate lang nichts anderes außer Fußball gemacht, jedes Wochenende durchgespielt, paar englische Wochen gehabt. So ein freies Wochenende hat man richtig gut getan. Und das war dieser Mannschaft unter der Woche schon anzumerken und dann halt auch gestern auf dem Platz.
Ach ja, spannend. Also vielleicht häufiger mal Golf und Surfen einschieben. Ja. Weniger Magathügel, ja.
Ja, ja, wie gesagt, es soll ja beides irgendwie am Ende hilfreich sein. Also auf der einen Seite natürlich trotzdem musst du hart trainieren. Ist ja auch nicht so, dass sie es in der Woche nicht getan hätten. Ne? Also die Einheit, die ich gesehen habe, da ging es schon ordentlich zur Sache. Also war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie nur Larifari gemacht haben. Aber so ein Wochenende, wo du dann einfach mal irgendwie auf andere Gedanken kommst, soll ja uns allen schon mal irgendwie gut getan haben, wenn man so ein bisschen verbissen, ein bisschen verkopft in so einer Negativspirale ist, dann mal rauszukommen. Und ich glaube, du hast es eben schön angesprochen, für die grün-weiße Fanseele war das Wochenende rund um Diego und dem Pokaleinzug der Frauen etwas sehr, sehr Schönes und anscheinend dann auch für die Spieler.
Ja, also Win-Win-Win-Situation. Alle haben sich wohlgefühlt in dieser Pause, die wir vielleicht dringend gebraucht haben, bin ich bei dir. Denn manchmal hilft es ja, sich vom eigentlichen Thema mal zu lösen, also von dem Lebensthema, was man hat, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Ja, das hat man gestern auf dem Feld gesehen. Wir beginnen mal mit einer knallharten Analyse. Die kommt wie immer von unserem Deichstuben-Freund und Taktikexperten Tobi Escher. Hier ist eine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Ich habe nach Werder Bremens 3:0 Erfolg gegen Holstein Kiel mal einen kleinen Blick in die Statistikkiste geworfen und da ist mir eine interessante Zahl aufgefallen. Marco Friedl hat 2/3 aller Minuten in dieser Saison gemacht. Trotzdem hat Werder Bremen mit ihm auf dem Platz nur 22 Gegentore kassiert, ohne ihn 31. Also das heißt, Werder Bremen hat, obwohl er nur 1/3 aller Minuten gefehlt hat, 3/5 seiner Tore ohne Marco Friedl gefangen. Und man hat jetzt auch wieder im Spiel gegen Kiel gesehen, was er dieser Abwehr einfach bringt. Werder hat gegen Kiel wieder einen Mann-gegen-Mann-Pressing aufgebaut, auch ein sehr aggressives Mann-gegen-Mann-Pressing, das der Gegner dann häufig nur mit langen Bällen überspielen konnte, aber da war gegen Friedl und die anderen Abwehrspieler bei Werder nicht zu holen. Also Friedl hat da wirklich auch immer die Abwehrreihe nach vorne gejagt, sodass da gar keine Räume hinter der Abwehr entstanden sind. Er war wirklich der Abwehrchef, der dafür gesorgt hat, dass Kiel über weite Strecken offensiv gar nicht stattfand. Und dann hat Werder selbst offensiv gar nicht so viel machen müssen. Ich habe auf meinem Chancenzettel gar nicht so viele Chancen stehen. Aber wenn Duxch dann einen Freistoß in den Winkel jagt und wenn Agu dann auch noch einen Nachschuss in den Winkel jagt, dann reicht das im Zweifelsfall, wenn du eben hinten keine Chancen zulässt. Selbst dieser Dreifachwechsel, den Holstein Kiel bereits in der ersten Halbzeit gezündet hat, selbst der hat nicht allzu viel gebracht. Sie haben zwar ein bisschen besseres Pressing gespielt, Werder ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, aber insgesamt fand ich, hatte Werder das Spiel unter Kontrolle. Und das lag hauptsächlich an der Abwehr. Und da muss man halt sagen, es ist wie gesagt kein Zufall, dass Werder Bremen deutlich weniger Gegentore fängt, wenn Marco Friedl auf dem Platz steht. Der Kapitän ist der Mann, der da hinten vorangeht. Und dann reichen auch 2 wirklich schöne Tore und dann ein spätes Kontertor, um einen sehr ungefährdeten Sieg in Kiel zu holen.
So, Startelf-Comeback für Marco Friedl. Der hat mit viel Ruhe gestern agiert. Ist ja wirklich das ordnende Element. Hat die Gabe, seine Mitspieler besser zu machen. Die Statistik, die untermauert das. Heißt das jetzt ohne Friedl kein verlässliches Spiel?
Ja, so kommt, man könnte ganz schnell auf diese These kommen irgendwie. Es war gestern, du hast es eben schon gesagt, ein wirklich super Auftritt von ihm. Nicht nur von ihm, von der ganzen Defensive, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, werden ja gleich auch nochmal über Niklas Stark reden, der auch dazu gekommen ist. Aber Marco Friedl hat zweikampftechnisch ein super Spiel gemacht. Von der Ordnung, diese Ruhe, die du auch eben schon angesprochen hast. Und ja, die Zahlen sind tatsächlich, ich hatte auch schon mal vor 2, 3 Wochen darüber einen Text geschrieben, sind schon ein bisschen bedenklich. Also es geht ja nicht nur um die Gegentore, auch am Ende um die Siege, ne, oder um die Siegquote, die halt einfach deutlich geringer ist, wenn er nicht auf dem Platz steht. Das alles immer nur an ihm festzumachen, wie gesagt, ist dann auch manchmal Theorie dann nur. Ne? In der Praxis muss es nicht immer so der alleinige Grund dafür sein. Ist ja auch nicht so, dass er noch nie irgendeinen Fehler für Werder gemacht hat, auch in dieser Saison nicht. Aber er ist natürlich, wenn er fit ist, der stärkste Innenverteidiger. Wie gesagt, er ist der Kapitän, der vorangeht. Und das war gestern wieder zu merken, dass er absolut das ordnende Element in der Defensive ist und Werder super, super wichtig und super gut tut, wenn er dabei ist.
Ja, die Statistik ist ja das eine, das andere wirklich, was du auf dem Feld ausstrahlst. Also ich meine, 19 Gegentore sind in seiner letzten Abwesenheit gefallen. Ich glaube, Tobi hat auf die Gesamtsaison geschaut. Nochmal vielleicht ein bisschen genauer hingeguckt. Was macht Marco Friedl denn beim Organisieren der Abwehr so anders als seine Vertretung auf dem Spielfeld? Und vor allem, was fällt dir so auf, wenn du dem bei der Arbeit zuschaust? Du hast jetzt gerade schon gesagt, das hören wir immer wieder, ne, dass er einfach die Gabe hat, die anderen mitzuziehen, viel zu kommunizieren, auch eine klare Struktur vorzunehmen. zu geben. Aber lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reinschauen.
Es hat natürlich auch viel mit Körpersprache zu tun. Ich kann mich daran erinnern, wie gesagt, Kiel hatte ja gestern nicht unvorstellbar viele Offensivphasen, aber es gab so in der Anfangsphase, waren sie häufig mal über die linke, rechte Seite kurz durch, haben eine Flanke reingeschlagen und Friedel musste echt zwei, drei Mal so im letzten Moment noch dazwischen gehen. Mhm. Ist immer sofort wieder aufgesprungen. Ich kann mich da an so einen Bruststoß mit Michael Zetterer erinnern, da wäre ich wahrscheinlich 4 Meter nach hinten geflogen, wenn ich da gestanden hätte. Und es geht da um diese Körpersprache, die er da einfach vermittelt. So, hey Leute, ich bin immer da. Also es sieht so ein bisschen was Aggressives auch. Ne? Niklas Stark bringt sowas Ähnliches mit, der sich ja gestern auch in 1000 Zweikämpfen mit Skripski irgendwie aufgerieben hat. So, und das sind einfach zwei Leute, die auch von der Statur her, von der Erfahrung her, ja, eine ganz andere Ausstrahlung so ein bisschen auf dem Platz haben. Ich will damit den anderen das nicht absprechen, dass sie das nicht haben, also damit man mich da richtig versteht, aber es macht schon etwas aus, wenn Friedel auf dem Platz steht. Wir haben ja gestern mit ihm da auch danach nochmal reden können und auch wenn er so vor einem steht, er ist, wie gesagt, das ist ein echt großer, kantiger Kerl, ja, und das ist so alleine von der Statur her wirklich so ein Innenverteidiger, wie er im Buche steht wahrscheinlich, und dazu ist der entscheidende Part meiner Meinung nach die Ruhe, die er hat. Die hatte er nicht immer in seiner Karriere, wir erinnern uns an seine Anfangszeiten hier in Bremen, wo auch häufiger noch Linksverteidiger war, da war er nicht so wirklich ruhig, aber spätestens seitdem er in dieser Kapitänsrolle ist, ist er meiner Meinung nach jemand, der wirklich auf dem Platz enorme Gelassenheit ausstrahlt, ja. Und das tut der Werder-Abwehr anscheinend einfach sehr, sehr gut.
Im Grunde kannst du das aber ja auch nur, wenn du wirklich diese jahrelange Erfahrung mitbringst und einfach auch die Erfahrungswerte gesammelt hast. Du sagst gerade, der war ja nicht von Anbeginn so, er ist ja reingewachsen in diese Rolle. Das könnte also jetzt ein junger Spieler, der eben noch nicht so viel Spielzeit auf der Uhr hat, gar nicht abbilden im Grunde.
Nein, und das ist ja der entscheidende Faktor auch. Du merkst gestern zum Beispiel einem Amos Pieper an, was es mit ihm macht, wenn er plötzlich neben Friedel und Stark verteidigt. Ne? So, und ich fand Amos Hubert gestern vollkommen wirklich sehr solides, kompromissloses Spiel hingelegt. Und wenn ich mich an seinen Auftritt, gut, fairerweise war er nicht alleine, aber auch von allen anderen in der Defensive, vor 2 Wochen gegen Gladbach war ich ja auch im Stadion, erinnere, das war wie Tag und Nacht. Ja, auch, wie gesagt, anderer Gegner, andere Qualität, andere Spielweise, aber er hat gestern wirklich, du merkst den Leuten an, und das ist ja meistens die größte Führungsqualität, du musst selber deine Leistung auf den Platz bringen, aber du musst halt auch die Leute um dich herum besser machen. Und das machen halt Friedel und Stark in der Defensive, dass sie unter anderem jemanden wie Amos Pieper dann diese Überzeugung mitgeben, hey, ich habe hier heute 2 Leute neben mir, wenn wirklich alles ungut läuft und mir passiert mal ein Fehler, dann bügelt das schon nochmal einer aus. Und das merkst du den Leuten an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja der größte Plusfaktor, den unter anderem halt Friedel und Stark in die Mannschaft bringen.
Kann man ja fast sagen, gestern war Tag des Tandems, sowohl vorne als auch hinten. Denn Niklas Stark hast du jetzt im Grunde ja schon benannt. Note 2 hat er von dir bekommen. Der ist ja in viele starke Zweikampfduelle gestern rein und auch als Sieger wieder raus. War das so der Hauptgrund? Was würdest du sagen?
Ja, absolut. Also wie gesagt, Niklas Stark ist halt wirklich, glaube ich, der Inbegriff von beinharten Verteidiger. Also der liebt es, glaube ich, richtig eng dran da an seinen Leuten zu sein. Und wirklich, dass es ein bisschen Reibung ist. Also stand da ein, zwei Mal mit Skripski da, nicht Kopf an Kopf, aber hat sich zumindest ein Wortduell danach noch geliefert, irgendwie nach dem Zweikampf und so. Aber
ja, nochmal, sowas
brauchst
los,
du. Ja, also sowas brauchst du. Also nochmal, das ist doch, das ist Fußball. Ein bisschen lebendig auf dem Platz muss es sein. Und wenn du dich einfach immer nach dem Zweikampf nur hingehst, es muss alles fair sein und dich entschuldigen. Aber wenn du da einfach nur die ganze Zeit die Hand hingibst und sagst, ach, tut mir leid, dass ich dich eben gerade getroffen habe. Also wir reden hier über Profifußball und wie gesagt, das sind die Grundbasics, die du mitbringen musst. Aber das tun die beiden einfach. Und das ist, wie gesagt, gestern wieder auffällig gewesen, aber auch schon in anderen Spielen in diesem Jahr, damit man mich da richtig versteht. Auch mit Friedel und Stark gab es dieses Jahr schon Niederlagen und Gegentore. Ne? Also das ist nicht so, dass die beiden jetzt über jeden Zweifel erhaben sind und das sind die beiden Innenverteidiger, da wird Werder nie wieder ein Spiel mit verlieren. Nein, natürlich nicht, aber sie bringen eine andere Qualität mit. Punkt.
Ja, und liefern eben diese stabile Basis und strahlen das ja, wie gesagt, auch aus. Was gestern auffällig war, ist Oles Aufstellung. Issa Caboret nicht im Kader, genauso wenig Skelly Alvero. Marvin Duksch verdrängt André Silva auf die Bank und bildet eine Doppelspitze mit Olli Berg. Auch Derek Köhn auf der Bank. Und da habe ich 3-mal hinschauen müssen. Hat mich doch sehr überrascht. Offensichtlich auch Florin aus Verl.
Zur Aufstellung war ich etwas überrascht, weil ihr ja vermutet hattet, dass Silva den Vorzug vor Duksch erhält, weil er gut mit Berg harmoniert hat. Da frage ich mich, hat er in den 2 Wochen seit der Länderspielpause irgendwie das Training schleifen lassen? Oder liegt es an den Medienberichten, wonach Werder ihn wahrscheinlich nicht über den Sommer hinaus behalten möchte? Oder liegt es vielleicht eher daran, dass die Entscheidung eher für Duksch war, weil dieser Ex-Verein-Bonus, wie man sagt, wonach Vereine, wonach Spieler gerne gegen ihre Ex-Clubs Scorerpunkte sammeln, dass dieser Aspekt vielleicht den Ausschlag gegeben hat für Duxch.
Ja, und Björn schreibt noch, das war eine reife, stabile Leistung bei einem dankbaren Gegner. Stark, dass Berg das Stürmerrennen für sich entschieden hat. Zu Recht, Schmied bester Mann. Wie thematisiert ihr 0 Minuten Silva? Das sind gute und spannende Fragen von Florin und Björn. Florin, du näherst dich dem Startaufstellungs-Duxch aus verschiedenen Perspektiven. Was glaubst du denn, Bjarne? War es eine Entscheidung für Duxch oder gegen Silva?
Tatsächlich, glaube ich, gestern war es eine Entscheidung für Duxch. Also wir konnten danach auch mit Clemens Fritze mal drüber sprechen, der gesagt hat, dass ja, Duxch unter der Woche schon wirklich richtig gut trainiert hat und so ja wahrscheinlich auch so ein bisschen angestachelt war. Ne? Das habe ich Clemens gefragt, war er vielleicht auch angestachelt die letzten Wochen? Er war natürlich mit seiner Verletzung raus, dann gegen Gladbach nur dieser Kurzeinsatz. Und alle haben natürlich darüber gesprochen, dass Silva und Berg ja verhältnismäßig gut funktioniert haben. Mhm. So, und er sagte, es war ihm schon anzumerken, dass er einfach ja, eine Reaktion zeigen wollte. Und das hat er gestern, also hat er anscheinend unter der Woche schon auf dem Trainingsplatz und dann halt unter anderem halt auch gestern auf dem Platz und das hat dann Ole Werner auch danach gesagt. Nochmal, Ole Werner kann sich natürlich jetzt nicht rauslehnen und sagen, ja, habt ihr alle vollkommen recht, ich stelle jetzt schon mal so auf, wie ich vielleicht nächstes Jahr weiterhin plane, das wäre natürlich Quatsch, aber es ist schon offensichtlich gewesen, du hast die ganzen Namen eben aufgezählt, dazu kommt auch noch ein Toni Jung, ne, der nur ganz, ganz spät, glaube ich, 89., 90. Ja, irgendwie für die Schlussphase sozusagen eingewechselt wurde, also es war gestern ersichtlich die ganzen Leihspieler, beziehungsweise Spieler, wo man aktuell das Gefühl hat, die sind nächstes Jahr dann nicht mehr im Kader. Die haben gestern entweder gar keine oder nur ganz, ganz wenige Einsatzminuten bekommen. Und wie gesagt, war ein Zeichen irgendwie von Ole. Auch wenn das danach nicht so bestätigen wollte, was ich verstehen kann. Die haben noch 7 Spiele zusammen. Ne? Du weißt nie, jetzt fällt
ja,
plötzlich nochmal einer aus.
Ja, das wäre demoralisierend, also, wenn du das jetzt auch plötzlich so aufmachst.
Das wär blöd, wenn er da sich irgendwie in die Öffentlichkeit hinstellt und sagt, ja, alles klar, die sind alle ab jetzt raus. Isa Caboret, vielleicht auch das nur kurz als Hintergrund, hat er auch gesagt, der war halt mit Burkina Faso noch bis Mitte der Woche unterwegs, ne? In Afrika, hat WM-Qualifikationen gespielt. Er hat gesagt, der kam einfach sehr, sehr spät wieder. Andere haben es gut gemacht im Training, deswegen war er nicht dabei. Aber trotzdem, wie gesagt, war es für mich gestern ein kleiner Fingerzeig.
Und gab es diesen Bonus wegen des Ex-Vereins? Das gibt es ja häufiger mal, dass man einfach sagt, naja, das ist der Klassiker, da sind die nochmal doppelt motiviert. Duxch hat ja quasi immer noch familiäre Wurzeln in Kiel. Sein Sohn war gestern mit dabei. Da gucken wir gleich nochmal drauf, wenn wir auch auf sein Tor schauen. Das haben wir nämlich nochmal hier bewusst quasi thematisch abgespaltet. Aber würdest du sagen, das hat auch ein Stück weit ja die Entscheidung in seine Richtung gelenkt?
Es könnte im Hinterkopf dabei gewesen sein, aber wer Ole Werner kennt, der weiß, ich glaube, auf so diese ganz großen emotionalen Geschichten achtet er am Ende bei der Aufstellung nicht. Also ihm ist, er schaut schon danach, wer hat gut trainiert und wer bringt uns hier heute die größtmögliche Chance, irgendwie 3 Punkte einzufahren. Also das ist da vielleicht mal irgendwann, wie gesagt, Ole wäre ja auch lange Ex-Kieler, dass die beiden vielleicht mal irgendwie unter der Woche mal über Kiel nochmal gesprochen haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber dass das jetzt der alleinige Grund ist, wenn André Silva besser drauf gewesen wäre oder vielleicht im Training besser performt hätte als Marvin Duxch, dann hätte der da gestern gespielt. Da bin ich mir trotzdem an sich sicher.
Ja, aber wenn sie pari gewesen wäre, kann sowas ja ein Zünglein an der Waage sein.
Es kann immer ein Zünglein an der Waage sein, aber ich glaube, am Ende des Tages war es eher so, dass Duxch anscheinend diese Motivation mit aufgebracht hat, es jetzt nochmal zeigen zu wollen und gestern zumindest geliefert hat.
Er und Ole haben gestern viele, viele Hände geschüttelt, viele Menschen umarmt. Wer das nicht getan hat, war Skelly Albiro. Der hat zwar einen langfristigen Vertrag bei Werder, ich glaube bis 2028, aber der war nicht mehr auf der Bank. Was ist denn da eigentlich los? Ich meine, wenn wir jetzt so nach der Logik schauen und sagen, naja, Ole gibt vielleicht eher denen den Vorrang, die bleiben werden, dann müsste er doch definitiv das Vertrauen des Trainers momentan bekommen.
Ja, gut, er war gegen Gladbach auch schon nicht im Kader und es ist aktuell einfach so, das ist ja auch, wenn man das Positive vielleicht so in allererster Linie, Werder hat mittlerweile kaum noch Verletzte, ne? Also Milos Veljković fehlt aufgrund von muskulären Problemen, das war es dann aber auch, ansonsten hatte ja sozusagen Ole die Qual der Wahl jetzt unter der Woche zu treffen, weswegen er halt auch eben 2-3 Spieler mal rausstreichen musste, ich kann mich da in den letzten Wochen nicht so häufig dran erinnern, dass das der Fall gewesen ist, dass man überhaupt darüber nachdenken musste, eher, dass man eher mit Jugendspielern aufgefüllt hat.
Nee, wir wollten den Busfahrer einwechseln, ne?
Also, wie
so
gesagt,
sah's
also,
aus.
Ne, wir beide wollten eigentlich noch fast so. Gefühlt noch für 5 Minuten, ne, also dementsprechend ist das natürlich erstmal eine Luxussituation und dem fällt halt aktuell einfach Skelly zum Opfer aus dem Grund, dass er ja ganz klar hinten dran ist. So, das haben wir jetzt ja auch wir häufiger berichtet, wenn wir mit Peter Niemeyer gesprochen haben, wenn wir mit Clemens Fritz gesprochen haben. Er hat nicht das Selbstvertrauen, man merkt ihm komplett an, dass da in der Birne leider aktuell was arbeitet, was nicht so gut ist. Ich weiß leider nicht, wie er die 2 freien Wochen verbracht hat. Vielleicht, hoffentlich war er auch irgendwie mal im Urlaub, dass er da ein bisschen auf andere Gedanken gekommen ist, aber es ist ihm auch im Training anzumerken, der ist eben Ihm ist, glaube ich, selber bewusst, dass ihm natürlich große Erwartungen an ihn gesetzt waren. Nicht nur aufgrund der Ablöse, aber natürlich auch deswegen. Und die kann er einfach aktuell nicht erfüllen. Und deswegen habe ich schon eher das Gefühl, natürlich hat er einen langfristigen Vertrag, aber das heißt ja nicht, dass er nächste Saison zwingend hier spielen muss. Es gibt ja auch sowas wie eine Laie sozusagen. Und ich habe eher das Gefühl, dass, wie gesagt, aktuell er einfach so weit außen vor ist, dass, wenn wirklich alle fit sind, er keine Kaderoption darstellt. Außer
Mann, das ist so traurig. Ja, das ist irgendwie so schade, dass dieser Plan nicht aufgeht. Und du sagst gerade, er hat offensichtlich irgendwie noch was anderes im Kopf. Haben wir auch schon mal irgendwie drüber spekuliert, was das sein könnte. Aber da können wir nicht reingucken. Und da wollen wir uns jetzt auch nicht auf so ein niedriges Niveau begeben, dass wir jetzt hier lange überlegen, was könnte das sein und spekulieren. Ja, das lassen wir mal lieber. Ja. Vorher nehme ich noch eine Frage, also bevor wir das tun, nehme ich noch eine Frage von Michael mit rein. Eine, die wir in den letzten Wochen schon häufiger diskutiert haben. Warum wird Malatini nicht mal eingewechselt? Warum bekommt der Abgänger Jung noch Einsatzminuten und ist noch vor ihm? Spiel war doch eh schon entschieden. Ja, ist eine gute Frage. Jung kam ja relativ spät rein, aber da hätte man doch vielleicht auch Malatini vorziehen können.
Ja, auch Malatini ist ein Rätsel aktuell. Wie gesagt, seit dem Bielefeld-Spiel, was jetzt hier auch 50.000 Mal ja schon durchgekaut wurde, kam er auch nicht mehr zum Einsatz. Also das ist dann immer die Frage, ist das aus Schutz vor dem Spieler erstmal? Ich habe mit Niklas Stark am Dienstag lange drüber gesprochen, der zu mir meinte, das war jetzt nicht so, dass der seitdem hier irgendwie mit gesenktem Kopf durch die Kabine läuft und wir den alle 3 Minuten zur Seite nehmen mussten und sagen, hey Julian, das Leben geht weiter. So, Niklas Stark hat selber ganz gut gesagt, er hat gesagt, ich musste in meiner Zeit am Anfang mit Nürnberg und Hertha auch wirklich viele Fehler erstmal machen, um dieser Innenverteidiger zu werden, der ich jetzt bin. Ne? Das gehört dazu. Warum Ole ihn dann nicht bringt, auch in so einem Spiel irgendwie als Zeichen dann nochmal hinten raus?
Ja.
Ich bin dir ganz ehrlich, ich kann es dir nicht erklären. Es würde an sich eigentlich in die Logik passen. Vielleicht hat er gestern aber auch dann gesagt, okay, er möchte auch nicht Toni Jung jetzt komplett abrasieren auf seiner Abschiedstournee, ne, sondern ihm da irgendwie nochmal 2-3 Minuten geben. Es ist mit Malatini aktuell ein Rätsel, aber auch da, wie gesagt, es ist ja nicht gesichert, auch wenn der noch einen langfristigen Vertrag hat, dass der im Sommer hier bleibt. Ne, auch wir haben schon berichtet, Werder möchte ganz gerne in der Defensive halt die Abwehr im besten Fall rundum Stark und Friedel aufstellen. Und Malatini und Pieper sind super gern dazu eingeladen, weiterhin Gas zu geben, um halt in der neuen Abwehrkette sozusagen ihren Platz zu finden. Wenn das aber nicht geht, dann ist man auch jetzt nicht zu 1000% nicht gesprächsbereit, was da irgendwie den Sommer angeht. Und das ist im Moment irgendwie eine komische Situation. Und auch da muss es anscheinend noch irgendwie was zu verarbeiten geben, seit halt eben diesem Bielefeld-Spiel.
Naja, aber Malatini gibt doch Gas und du kannst ihn doch jetzt auch nicht dauerhaft in Watte packen. Also genau darüber haben wir doch gesprochen, dass das nicht das Argument sein darf.
Ja, im Endeffekt ist es eigentlich so, solche Spieler brauchen das Vertrauen. So brauchen das Vertrauen, dass sie Fehler machen dürfen. Ne? Und dass sie auch trotzdem in der nächsten Woche nochmal spielen. Und das war halt nicht der Fall nach diesem Fehler in Bielefeld. Da war er sofort wieder auf der Bank. Und dass das erstmal was mit einem macht, ganz ehrlich, das ist doch absolut verständlich, wenn man das Gefühl hat, oh, jeder, also was heißt kleinste Fehler? Es waren große Fehler in Bielefeld, aber ich habe ein schlechtes Spiel und ich werde sofort bestraft. Ne? Während andere sich vielleicht mal was Schlechtes erlauben dürfen und dann nochmal weiterspielen. So, und das ist aktuell, wie gesagt, so, dass Ole hat es ja häufig betont, dass er Malatini schätzt, aber eben halt auch sieht, was der noch für Schritte gehen muss, um halt ein reifer Innenverteidiger zu werden. Anscheinend sieht er ihn noch nicht an diesem Punkt und setzt ihn deswegen aktuell auch nicht ein.
Du hast es eben gesagt, Luxussituation auf der Bank in diesem Spiel hat es selten gegeben in der laufenden Saison. Köhn und Caboret müssen es auch jetzt mit der Leistungskurve von Felix Agu aufnehmen, auf der linken Außenbahn. Der ist derzeit in guter Form, hat gestern ein Traumtor geschossen. Ja. Was war das denn bitte? Dieser Schlenzer in den Winkel, ganz filigran geschossen. Und ich muss sagen, also Sky hat es, glaube ich, 8-9 Mal gezeigt im laufenden Spiel immer wieder und ich konnte auch gar nicht genug davon kriegen. Die Frage aber hier, was vermag Felix Agu denn momentan zu leisten, was Köhn und Caboret nicht abbilden derzeit?
Ja, er ist total verlässlich. Seitdem er wieder fit ist, man darf ihn nicht verkennen, war auch wieder länger verletzt, was in seiner Karriere auch nicht die erste Verletzung war. Und ich habe es der Ole gestern auf der PK danach gefragt und hat gesagt, er macht es einfach richtig, richtig gut, richtig stabil, seitdem er wieder da ist. Vor 2 oder vor 3 Wochen das Spiel in Leverkusen, ne, wo er auch schon eine Top-Leistung gezeigt hat. Und gestern war es so, er ist nach vorne hin traut er sich wieder mehr zu. Der Abschluss ist ja nur das eine. Er hat ja auch davor schon viele Flankenläufe gehabt, man darf nicht vergessen. Ne? Also Kiels Trainer hat nach einer halben Stunde dreimal gewechselt. Habe ich auch persönlich noch nie live im Stadion miterlebt.
Das
gab es
noch nie. Das war, genau. Also historisch gesehen ist das noch nie passiert, war ein absolutes Novum.
Und einer der drei Spieler war eben Lasse Rosenboom, der ehemalige Bremer, der halt auf der Seite, der Rechtsverteidiger von Kiel, der halt sozusagen Agu die ganze Zeit verteidigt hat. Ne? So, also dementsprechend war das schon ein Zeichen, dass Agu wirklich viele Meter mit nach vorne gemacht hat, immer wieder halt mit seiner Schnelligkeit auch da was gesucht hat. Und was man aktuell so ein bisschen, vielleicht was er den anderen beiden voraus hat, ist, dass er so ein bisschen schnörkelloser, einfacher spielt. Ne? So Derek Köhn, hast du manchmal das Gefühl, ist ja nicht so, dass der kein Fußball spielen kann, dass der keine Flanken schlagen kann. Haben wir alles in der Hinrunde gesehen. Aktuell misslingt ihm da aber einfach zu viel. Wir waren auch beim Training am Dienstag. Es gelingt einfach nicht jede Flanke. Er ist nicht auf seinem Leistungsmaximum. Bei Isaac Kabore gegen Gladbach ja auch super Ansätze gehabt. Ich habe es eben schon mit der Afrika-Reise sozusagen erklärt, warum er vielleicht nicht im Kader war. Aber auch da ist es häufig, dass er dann mal den Ball nochmal verliert. Es klappt halt nicht jedes Dribbling. Mhm. Und bei Felix Agu ist es so, dass er seltener vielleicht in dieses wirklich 1-gegen-1 Dribbling rangeht, aber dafür halt auch viel weniger Ballverluste kreiert und halt einfach stabiler dann defensiv verteidigt. Und dadurch, dass du auf der rechten Seite schon mit Mitchell Weiser jemanden hast, der eigentlich die ganze Zeit versucht, nur rumzuzocken und dann so ein bisschen auf Risiko zu gehen, wovon ja auch ganz viel klappt. Und wie gesagt, super wichtiger Spieler. Aber du dann auf der linken Seite halt so ein Pendant brauchst, was dann irgendwie mal ein bisschen ruhiger, sachlicher agiert.
Ja.
Und das macht er. Und Ola hat es gestern ganz gut auf den Punkt gebracht und gesagt, also aktuell macht er es einfach seiner Konkurrenz sehr, sehr schwer, an ihm vorbeizukommen.
Ja, und Flanken wurden ja die Woche wirklich intensiv geübt im Werder-Training. Das erste Tor der Partie fiel aber durch einen Freistoß in der 25. Minute durch und von Marvin Ducksch. Der Winkel, aus dem er schießen musste, war ja recht anspruchsvoll. Dennoch ganz stark verwandelt das Ding. Generell, muss ich sagen, wirkte Ducksch gestern wie ausgewechselt, irgendwie total gelöst. War das jetzt der Umstand, dass sein Sohn im Stadion war oder hat er einfach gerade eine gute Phase?
Lass mich noch einen, weil ich es eben gerade vergessen habe, einen kurzen Satz zu Agustor sagen. Ole sagte danach schön auf der PK, schön, dass er weiterhin so mutig bleibt, nachdem er im Training häufiger mal eine Möwe aus dem Bremer Himmel geschossen hat. Also nur das vielleicht mal ganz kurz für alle, die es bisher noch nicht gesehen haben sollten oder gehört haben sollten. Na, also nur, dass ihr das hier schon mal gesehen habt, könnt ihr euch auf der PK auch nachschauen. Ist eine wirklich sehr, sehr lustige Szene. Also das nur zu dem Thema. Hat
ist ja witzig. Vor allem, ja, ganz kurz, wir alle wissen, dass die Möwen hier wirklich sehr, sehr hoch fliegen. Ja. Also ja, das ja, auch nochmal kurz zur Flugkurve dieser kleinen Geier der Lüfte. Ja.
Das vielleicht auch nur, also auch zu dem Thema, dass Ole ja häufig auch sehr sachlich ist, ne? Aber auch, er hat auch Humor, also das absolut, ja, vielleicht schön. Das nur als Anekdote, aber zu deiner Frage, ja, das mit seinem Sohn wird ihm bestimmt extra Motivation gegeben, aber eine sehr, sehr schöne Szene gestern, ja, der hat direkt nach dem Abpfiff eigentlich ihn dann nochmal auf den Arm genommen, ihn mit auf den Platz genommen, ne? Ihm da alles gezeigt und er war auch die ganze Zeit den Katakomben danach noch mit dabei, also wir haben ihn auch im Interview gehabt. Und das Gespräch war, glaube ich, 14 Sekunden zu Ende, wenn überhaupt. Und sofort kam sein Sohn wieder an und er hat ihm da so ein bisschen den Innenraum gezeigt und ist da mit ihm rumgelaufen. Und er war wirklich richtig gelöst gestern und sagte, dass sozusagen sein Sohn direkt hinter ihm saß, in der zweiten Reihe, also sozusagen auf der Seite, wo er dann zum Freistoß angetreten ist und dann auch Richtung Jubel abgedreht ist. Und sagte, er müsste die perfekte Flugkurve gesehen haben, war sozusagen ein Geschenk für ihn. Das vielleicht nur mal so als kleine boulevardeske Geschichte. Wir wollen gleich auch aufs Ja,
genau. Also sind wir ganz nah dran.
Nimm nur, dass das mal abgehakt ist. Also es war gestern so eine kleine emotionale, schöne Geschichte.
Und wo wir gerade auf dieser Ebene sind, ich liefere da noch nach, aber ich weiß es auch nur, weil ich es nachgelesen habe. Der Sohn heißt Elia. Alles Weitere ist dann auch gar nicht mehr relevant. Aber so viel ist klar, der sollte vielleicht häufiger mal hier am Osterdeich zu Gast sein im Stadion. Was ich aber noch ganz spannend fand, bevor Ducksch die Küsschen Richtung Sohn geschickt hat, hat er nach dem Tor noch eine Geste gemacht. Ja. Und zwar hat er so mit beiden Händen einen Reißverschluss angedeutet, mit dem er seinen Mund geschlossen hat. Ich habe das ja auf die Fans bezogen. Den gibt er ja gerne mal ein Signal. Aber mitnichten, nach dem Spiel sagt er dann im O-Ton, er habe sich selbst ein Zeichen geben wollen. Weniger reden, mehr machen. Hat er verstärkten Grund dazu, das gerade so in den Fokus zu rücken? Also ja, ist ja auch mal neu, dass er da so mit sich in die Kritik geht.
Wie gesagt, also es war gestern zu spüren, dass irgendwie auch die Länderspielpause auch bei ihm was gemacht hat. Ne? Also auch, an ihm muss irgendwie auch herangetragen sein. Er hat ja auch seit längerer Zeit schon irgendwie auf Instagram die Kommentarfunktion so eingestellt, dass nur noch Freunde von ihm sozusagen kommentieren können und so, aber trotzdem muss an ihm herangetragen sein. Das ist natürlich ein riesiges Thema. hier im Podcast, aber bei allen Fans irgendwie da draußen ist, dass er halt ganz häufig Spieler anmotzt, ne? Die Körpersprache, die an den Tag legt. Und ob das jetzt auf Dauer und Gewähr so klappt, dass er das nie wieder tut, na, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber es muss etwas in ihm gemacht haben, dass er sagte, hey, ich will ein Zeichen an mich selbst senden. So, weniger motzen, mehr machen. Und das hat er gestern. Wie gesagt, das Tor hast du eben schon angesprochen. Absolutes Traumtor. Also wirklich Wahnsinn, den da hinten so reinzulegen. Noch Latte, Pfosten dann ins Netz. Also
herrlich.
Wirklich super, super gemacht von ihm. Er sagte uns danach, er hat gesehen, dass der Kiel-Torwart zweimal seine Mauer umgestellt hat und dadurch im letzten Moment noch so einen Tick weiter nach vorne gerückt ist, sodass hinten, ja wie gesagt, dieses lange Eck auf war und er hat es einfach mal anvisiert. Umso schöner für ihn natürlich, dass es geklappt hat. Und aber ihm war gestern anzumerken, er war auch in der Mix so total entspannt. Also auch da kann er mal sehr, sehr angespannt sein, ne, oder noch so im Tunnel vom Spiel. Und das war er gestern nicht. Ob das jetzt nur mit den privaten Umständen zu tun hat, haben vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber es war gestern, wie gesagt, ein etwas anderer Marvin Ducksch und vielleicht auch das nochmal nachträglich so ein bisschen die Begründung, warum er starten durfte.
Ja, wunderbar. Zu den Toren lassen wir noch einen Luxusgedanken zu, ganz einfach, weil dazu eine Frage kam. Kann man eigentlich 2 Tore des Monats ins Rennen schicken? Da würden sich die beiden ersten des Spiels gestern ja geradezu anbieten. In der Regel stehen ja 5 zur Auswahl. Im Grunde spricht doch nichts dagegen, oder? Ich meine, der Zuschauer hat dann die Qual der Wahl.
Ich bin jetzt nicht komplett drin in den Statuten der Sportschau, aber ich würde mal persönlich behaupten, dass da nichts dagegen spricht, dass auch 2 Tore von einem Verein dabei sein dürfen, besonders wenn sie so schön sind. Wie gesagt, müsste man jetzt nochmal den ganzen Monat März durchgehen, was da sonst so gefallen ist. Aber die beiden sind auf jeden Fall große Anwärter, muss man ehrlich sein. Wirklich 2 absolut sehenswerte Treffer, die Werder da gestern erzielt hat. Und das 2 in einem Spiel. Ich habe es danach auch Duxchi noch gefragt, habe gesagt, du warst ein bisschen sauer eigentlich, dass Felix dir nicht dieses Tor des Tages gönnen konnte und da auch nochmal irgendwie nachgelegt hat. Gesagt, du, mein Winkel war ein bisschen komplizierter, hat er gesagt. Also dementsprechend, glaube ich, war er trotzdem ganz glücklich darüber, dass wie gesagt, zum wichtigen Zeitpunkt Agu das Tor nachgelegt hat. Aber über seinen Treffer ging wahrscheinlich nichts.
Die Frage haben die beiden gestern häufiger gehört. Das sagt
ja,
er auch bei Sky. Er sagt, die Frage habe ich noch gar nicht gehört heute. Und jetzt soll ich mich auch noch entscheiden, kann ich gar nicht. Genau, aber er war, glaube ich, so ein bisschen mehr bei sich, weil er meinte, meins war ein bisschen herausfordernder aufgrund des Winkels. Genau. Bis zum Saisonabschluss wird es noch 7 Spiele geben. Demnach sind noch 21 Punkte zu vergeben. Florin dazu nochmal. Florin, du hast uns so viele schöne Nachrichten geschickt. Deswegen haben wir uns entschieden, dich zweimal hier reinzunehmen.
Ich freue mich auf jeden Fall über die 3 Punkte, die ja nicht selbstverständlich sind, wenn man Werders Leistung gegen Aufsteiger mal mit denen aus der vergangenen Saison vergleicht, wo sowohl zu Hause als auch auswärts gegen Heidenheim und Darmstadt wenig bis gar nichts zu holen war, was ja in dieser Saison komplett anders ist. Da frage ich mich, woran liegt das? Und ist genau diese Entwicklung und Reife, Fragezeichen, vielleicht auch Grund dafür, dass Werder in dieser Saison eigentlich nie ernsthaft da Abstiegssorgen hatte? Und bezogen darauf, kann man nun mit 36 Punkten und Stand jetzt 14 Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang nicht eigentlich einen Haken hinter den Klassenerhalt machen? Ich darf es ja vielleicht sagen, weil ich nicht Björn Knips bin.
Du traust dich was, Florin. Ich sag ja mal ganz hart und vorsichtig, ich hatte gestern einen ähnlichen Impuls, möchte aber auch nicht, dass so ein Abstiegskaugummi an mir klebt, wie beim Kollegen Knips. Ja, traust du dich, Bjarne, oder wollen wir es mal lieber nicht verhexen?
Ich werde mich da definitiv nicht in die Nesseln setzen. Also das, wie gesagt, auch wenn, falls er uns zuhören sollte, mein Respekt vor Björn Knips nicht größer sein könnte. Wie gesagt, sehr, sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Journalist, aber in meiner Debütsaison würde ich jetzt noch nicht irgendwie mich da aus dem Fenster lehnen, aber ich gebe vielleicht auch zu, 14 Punkte bei noch 7 Spielen, sieht gut aus. Das wäre auch nächstes Jahr Bundesliga spielen sollte.
Ja, Thomas aus Wiesmoor zumindest findet endlich mal ein souveräner Sieg, ohne Zittern bis zur letzten Minute. Das Gefühl hatten wir in dieser Saison noch nicht oft, fühlt sich aber verdammt gut an. Ich denke jetzt nicht mehr an den Abstiegskampf, versprochen. Ja, das können wir doch so nehmen.
Ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, ich habe da ein gutes Gefühl, dass Werder bei so Siegen und wenn man auch gestern, das muss man ja vielleicht fairerweise hier noch dazu sagen, auch die Leistung von Holstein Kiel gesehen hat. Ne? Es gehören immer 2 dazu, Werder hat es auch einfach gestern sehr gut gemacht. Ne? Aber auch wenn man die Leistung von Holstein Kiel sich anschaut, wenn man mal Spiele von Bochum sich anguckt, Werder gehört nicht zu den Absteigerkandidaten, weil sie auch einfach, wie gesagt, nicht die letzte Qualität haben, vielleicht um wirklich ganz oben anzugreifen, aber absolut Bundesliga-taugliche Truppe haben, die definitiv Kiel so viele Schritte voraus ist, dass da gestern schon zu sehen war, wer halt sich intensive Gedanken darum machen muss, nächstes Jahr zweite Liga zu spielen und wer halt nicht.
Ja. Ich muss ja gestehen, ich habe es dir schon gesagt, mir ist gestern beim Spiel fast die Teetasse aus der Hand gefallen. Nicht, weil das so aufregend war, sondern weil ich so einen Ruhepuls hatte. Ich bin tatsächlich zwischen der 72. und 75. Minute ganz kurz eingenickt, was mir in der Regel gar nicht passiert. Ich habe dann noch mal so ein bisschen in mich reingehorcht und mich gefragt, warum bloß kannst du deiner Mannschaft nicht über die ganze Spieldauer zuschauen? Und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir eben momentan da stehen, wo wir stehen. Mhm. Nach oben passiert nicht mehr viel, nach unten auch nicht. Ich frage mich ja, was macht das mit den Spielern? Haben die sich jetzt trotzdem nochmal so ein eigenes Ziel gesetzt?
Und da kommen wir eigentlich zum entscheidenden Punkt und zum ganz spannenden Punkt von gestern. Wie gesagt, unter anderem Marco Friedl und Marvin Ducksch konnten wir danach noch sprechen. Und beide haben halt angedeutet, dass sie es in der Mannschaft wohl nochmal sich zusammengesetzt wurde in der Woche und sie halt ja sich auf diesen Saisonendspurt eingeschworen haben und selber ein klares Ziel benannt haben. So, wir haben es mehrmals versucht nachzufragen und beide blieben aber sehr eisenhart, dass sie da jetzt nicht wieder irgendeine Schlagzeile liefern wollten, was eine Platzierung, Punktanzahl, wie auch immer aussieht. Mhm. Marco Friedl sagte nur zum Beispiel, also es geht deutlich über die 40 Punkte, die jetzt vom Verein ja immer so in der Öffentlichkeit als grobes erstes Ziel dargestellt werden. Und Marvin Ducksch sagte, es geht am Ende eigentlich auch um Platzierung. Es geht nicht nur um Punkte, sondern sie haben sich auch ein Platzierungsziel gesetzt, so mit so einem Augenzwinkern gestanden. Ja, wir können ja dann am letzten Spieltag nochmal alle gerne darüber sprechen, ob wir es erreicht haben oder nicht. Also bin ich jetzt schon gespannt drauf, wenn wir am letzten Spieltag im Stadion sind, ob er uns das dann bestätigt, ob sie es erreicht haben oder nicht. Aber es war gestern anzumerken, denen ist auch bewusst, von diesen 8 Spielen oder jetzt noch 7, hatte man im Vorfeld jetzt mit dem Kiel-Spiel noch eingerechnet, 5-mal trifft man noch auf einen Gegner, der aktuell in der Tabelle unter einen steht. Mhm. Ne, so, und das ist die beste Phase gewesen in der Hinrunde. Genau diese Zeit, November, Dezember, wo man super Fußball gespielt hat, wo man gute Ergebnisse reingeholt hat. Ich will jetzt hier, wie gesagt, weil wir auch ganz am Anfang der Folge dieses Wort benutzt haben, überhaupt gar nicht wieder damit anfangen. Es reicht ja auch schon, wenn du einfach nur ein paar Plätze kletterst, ein einstelliger Tabellenplatz. All das ist wichtig für finanzielle Aspekte, Kaderumbruch im Sommer. Aber Werder möchte das so nicht stehen lassen, wie jetzt bisher das Jahr gelaufen ist. Und das ist ja eigentlich schon mal das positivste Zeichen. Und die kommenden Gegner, Frankfurt jetzt vielleicht mal ausgeklammert, laden zumindest dazu ein, zu dem Gedankenspiel, dass da auch noch einige Punkte möglich sind.
Ja, also ein klares Ziel, was jetzt auch nochmal gesetzt wurde, das ist ja wichtig, weil sonst bist du so wirklich im komplett luftleeren Raum und das wäre ja auch der Sache nicht angemessen. Es ist klar, dass ein Bundesligist da nochmal nachschärft und sich überlegt, so, wo wollen wir denn am Ende der Saison landen. Wenn wir Rubriken hätten in diesem Podcast, dann würde ich diese jetzt den Tiefschlag der Woche nennen. Denn eine Sache würde ich gern mit dir noch aufmachen, ein Stück weit abgekoppelt vom Spiel gestern. Das ist das, was so unter der Woche zunächst unter der Hand diskutiert wurde, dann immer öffentlicher wurde. Die Bayern sind angeblich dran an Nick Woltemade. Eine Summe von 40 Millionen ist in dem Kontext genannt worden. Jetzt sind wir kein Spekulationspodcast, aber die Frage ist ja, wie weh muss Werder das tun? Die einen sagen, Mensch, Leute, ihr hättet den unbedingt halten müssen, alles dafür tun können. Ihr habt falsch agiert. Andererseits muss man ja sagen, wurde jetzt auch deutlich, Ole Werner hat es benannt in der PK, Werder hat ihm ein gutes Angebot gemacht, damit hätte er zu den Topverdienern gehört. Und er ist ja eigentlich auch erst richtig durchgestartet mit seinen Toren, als klar war, dass er nicht bei Werder bleibt.
Vollkommen richtig. Man merkte gestern eine schöne Szene vielleicht noch aus der Mixzone an, ja, wie sehr Werder da das Thema nervt, noch beschäftigt, vielleicht auch wehtut, ist Spekulation, kann jeder sich das reindenken, was er möchte. Ging um unser Gespräch mit Clemens Fritz, da haben mehrere Journalisten noch eigentlich eine sehr nette Runde gehabt. Clemens war super gut drauf, ne? Hatte da schon 7-8 Minuten ein bisschen über Spiel, über die Saison, über Ducksch, über die Traumtore erzählt. Und irgendwann hatte ein Journalist sozusagen auch nochmal das Bedürfnis, nach Woltemade zu fragen und fragt ihn, ja Mensch, du, wie siehst du es denn jetzt auch, seine Entwicklung, und tut das euch noch weh? Und das war dann ein Clemens Fritz, den ich bisher so noch nicht kennengelernt habe, der plötzlich echt sagte, 5-mal wurde ich diese Woche schon angerufen wegen Woltemade und alle wollten mir wegen Woltemade. Er ist Spieler von Stuttgart, so, ich freue mich für ihn, dass es gut läuft, er ist nicht mehr hier, wir hätten ihn gerne behalten, aber er ist nicht mehr, was heißt nicht mehr unser Problem, aber er ist jetzt Spieler von Stuttgart, ich will nicht mehr über ihn reden, warum müsst ihr immer mit Woltemade anfangen? So, ne? Und sogar irgendwie den Raumwurf, wollte mich jetzt auch noch fragen, warum Dingschi gegangen ist, ne? So nach dem Motto. Oh. Und wirklich echt angefasst war. So, er hat sich später, und das gehört ja auch zu Clemens Fritz dazu, ist ja ein Gentleman, kam er nochmal zurück, hat sich auch beim Journalisten, ja, was heißt, entschuldigt, aber hat gesagt, du pass mal auf, das Thema nervt mich einfach.
Ja, klar. Ne?
So, und weil er halt einfach aktuell häufig drauf angesprochen wird und weil natürlich offensichtlich ist, Werder hätte sehr, sehr gerne Nick Woldemade weiterhin hier behalten, beziehungsweise...
Ja, das tut total weh, natürlich.
Wenn man ihn schon abgegeben hätte, dann irgendwie auch super gern, jetzt nicht 40 Millionen für ihn bekommen, aber halt ein bisschen Geld, das hat man nicht. Und natürlich tut das allen hier verdammt weh, jetzt zu sehen, dass der super bei Stuttgart durchstartet, in der U21 Traumtore erzielt ohne Ende, ne, bei den Bayern gehandelt wird. Das nervt Werder schon. Und was muss man fairerweise, wie gesagt, trotzdem einordnen können, du hast es eben schon gesagt, Werder hat ihm damals einen Vertrag angeboten. Ole Werner hat es bestätigt, er wäre einer der Spitzenverdiener hier in Bremen geworden. Ne? Das bedeutet zwar im Vergleich zu Stuttgart und Bayern noch nicht so viel, aber für Bremer Verhältnisse hätte er ein super Gehalt kassiert. So, und das ist, glaube ich, einfach, wie gesagt, da sitzt der Stachel noch ein bisschen tief. Das kann ich dann auch nachvollziehen. Und wie gesagt, dadurch, dass Clemens danach das auch nochmal eingeordnet hat, der ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber es war gestern ihm, wie gesagt, anzumerken, das Thema brauchte er nicht zwingend gestern Abend.
Und die Frage ist ja dann eben auch, wäre er so durchgestartet bei Werder, ne? Also manchmal braucht es ja eben diesen Impuls, dann in einen anderen Verein zu gehen und da eine neue Rolle zu finden auch.
Man muss das ja auch immer einordnen können. Also auch, das, wie gesagt, ich verstehe die komplette Diskussion drum. Und auch hier in Bremen hat man schon immer sein Potenzial auch gesehen. Er hat es aber natürlich auch nicht die ganze Zeit abgerufen.
Ja,
ne? Also
genauso
wie jetzt so vielleicht mit den Statistiken gesagt wird, ja, mit Marco Friedl, das ist der Innenverteidiger, da geht alles. Gab es hier auch schon Diskussionen darum, ist der eigentlich überhaupt der richtige Kapitän für Werder?
Genau.
Ne? Also das ist dann immer
so,
im Nachhinein wird das alles sehr viel schön geredet. Er hat besonders im letzten halben Jahr, bevor er damals im Sommer gegangen ist, hier viele Spiele machen dürfen. Das hat er vorher nicht so dieses Vertrauen gehabt. Da war allerdings lange Zeit auch ein Füllkrug und Duxch da, fairerweise. Ne, aber in diesem letzten halben Jahr hat er gute Spiele gemacht. Genau, kurz vor Schluss noch ein paar wichtige Assists, wichtige Tore geschossen. Aber halt auch wirklich sehr lange auf dieses erste Bundesliga-Tor gewartet. Also es ist mir immer alles so einfach, dann nach zu sein, zu sagen, das hätte man ja voraussehen können. Weh tut's trotzdem.
Das ist wie bei einem Börsenkurs. Aber wir halten fest, die Stimmung war gut, bis die Made ins Spiel kam. Okay.
so ungefähr. Aber zum Glück, wir haben danach noch mit Clemens Kurz über ein paar andere Themen gesprochen. Also dementsprechend sind wir da, glaube ich, sowohl er als wir auch irgendwie vergnüglich in den Abend gegangen.
Nochmal kurz die Möwe angesprochen, genau.
Ja, genau.
Also das nächste Spiel von Werder am Samstag 18:30 gegen Frankfurt zu Hause. Naja, was soll ich sagen? Platz 3 der Tabelle, die Eintracht, haben die letzten beiden Spiele gewonnen, also es wird kein leichter Gegner, oder?
Nein, absolut nicht. Also wie gesagt, Eintracht Frankfurt gehört aktuell zu den absoluten Top-Teams in Deutschland. Es ist dazu ein Heimspiel, was Werder in letzter Zeit leider auch nicht so gut gelegen hat. Das muss man auch fairerweise sagen. Was vielleicht positiver Ansatz ist, das hat Ole Werner gestern auch schon gesagt, man hat im Hinspiel in Frankfurt trotz dieser 1-0 Niederlage meiner Meinung nach und auch Ole Werner Meinung nach ein super Spiel gemacht. War echt, hätte niemals verlieren müssen dort. War richtig nah dran, eigentlich dort was mitzunehmen. Und nochmal, mit so einer Leistung, dass wenn das komplette Personal weiterhin da ist, mit dem Schwung aus Kiel, natürlich ist da irgendwie was möglich. Dazu ein Heimspiel 18:30, ne? Die Magie muss ich hier keinem mehr erzählen, glaube ich, im Podcast, was das auslösen kann. Aber fairerweise, wie gesagt, kommt da ein dickes Brett, hat Ole Werner es gestern genannt, auf Werder zu. Aber wie gesagt, auf den Gesamtsaisonendspurt gesehen, meiner Meinung nach vielleicht noch die schwerste Aufgabe, aber trotzdem mehrere Aufgaben noch dabei, wo ich und zutraue, Alex, dass wir beide nach hier im Podcast sitzen und positive Laune haben.
Ja, du auch. In ein dickes Brett kann man viele Löcher bohren und es instabil machen, ja? Also es ist wieder die Politik der kleinen Schritte. Da müssen wir uns mal nicht klein machen. Ich meine, Leverkusen haben wir auch geknackt. Warum nicht die Eintracht?
Genau.
Oder? Ja, ich werde auf jeden Fall leider nicht hier am Osterdeich sein. Ich bin in München auf der Bauma. Also ich kümmere mich um Baumaschinen, werde das Spiel aber auf jeden Fall schauen und mit dir einfangen. Das wird ein guter Ritt. Ich freue mich schon drauf. Euch wünsche ich auf jeden Fall eine gute Woche im Werderland. Toll, dass ihr dabei wart. Dir wünsche ich jetzt frohes Kisten auspacken. Wie weit bist du denn? Hast du die Packschränke schon stehen? Ist immer ganz wichtig.
Ja, also ich muss für alle, die sich auch fragen, wie hat er das eigentlich gemacht in Kiel und gleichzeitig einen Umzug? Großen Dank da an meine Familie und natürlich an sehr, sehr viele Freunde von mir. Also ich
warte mal ganz kurz. Das hatte ich so nicht verstanden.
Nein,
du hast den
Vorfeld,
Umzug machen lassen, während du schön beim Pussy warst.
Warte. Ich habe schon im Vorfeld, ist hier schon, die Waschmaschine war schon da. Sofa, Kühlschrank, also die großen, wirklich schweren Dinge, die wahrscheinlich langfristig meinen Rücken im dritten Stock zerstört haben, die sind alle schon längst oben gewesen, aber nein, wirklich leider gestern so, was das Bett anging und auch der Kleiderschrank, war ich nicht live mit dabei, darf mir das sehr, sehr wahrscheinlich auch noch 40 Jahre meines Lebens anhören, aber dafür großen Dank an alle, die dabei waren, die hier uns vielleicht auch zuhören, sieht super aus, Kisten gibt es trotzdem noch viele zum Auspacken.
Bjarne Vogt, der Mann, der umziehen lässt, vielen Dank. Also immer das, was man am besten kann,
ja.
Das das hast du abgebildet in diesem Podcast.
Genau, ich bin kein guter Handwerker und dementsprechend habe ich mich klar dafür entschieden, dann lieber über Fußball zu berichten.
Wer für den Mann noch ein paar Heimwerker-Tipps hat oder ähnliches, schickt bitte seine Nachricht rüber an die 0160-98213-8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Das nächste Mal ziehe ich euch auch die Waschmaschine mit um. Darunter machen wir es nicht, das wisst ihr. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall sowieso dort, wo es diese Podcasts so gibt. Danke dir, Bjarne.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Tschüss.